Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Streit, Handgreiflichkeiten, Beschimpfungen, Lügen, Vorwürfe. Beste Vorabend-Fernsehunterhaltung und das nicht bei gute Zeiten, schlechte Zeiten, sondern bei einer Live-Pressekonferenz des US-Präsidenten. Besonders angefeindet von Trump wurde ja ein CNN-Journalist.
That's enough. That's enough.
Wir nehmen diese fast anderthalbstündige PK zum Anlass, über das aktuelle Verhältnis zu sprechen von Donald Trump zu CNN und Fox News und umgekehrt.
Donald Trump und CNN-Korrespondent Jim Acosta haben sich ja gestern auf der Pressekonferenz heftig gestritten. Und vor einigen Tagen gab es einen Eklat, weil Fox News-Mann Sean Hannity und Trump ein bisschen zu eng waren. Also das Gegenteil. Und ich habe mir beide Situationen angeschaut und gebe mal ein Update zu Trumps umstrittenem Verhältnis zu den beiden Sendern.
Außerdem sprechen wir über den umstrittenen UN-Migrationspakt. Heute wurde im Bundestag über das Abkommen gestritten.
Die UN-Sonderbeauftragte für Migration, die kanadische Juristin und frühere Menschenrechtskommissarin Louise Arbour, hat dazu heute gesagt, der Vertrag fördert Migration nicht, er verhindert sie nicht, er anerkennt, dass sie eine Realität ist und darum geht es.
Also, welche Bedeutung der UN-Migrationspakt hat, das auch in diesem Podcast des Updates. Ach ja, und wir reden über das eigene Körperbild der Männer. Eine neue Studie der Uni Harvard hat festgestellt, dass die ganzen durchtrainierten Typen in der Werbung uns dann doch irgendwie beeinflussen. Also das bleibt nicht ohne Nebenwirkung für die Normalo-Männer. Der Update-Podcast vom 8.11.2018. Dankeschön fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Donald Trump und die Medien. Eine never-ending Story. Gestern Abend war Trump wieder on fire bei seiner Pressekonferenz zu den Ergebnissen der Midterm-Wahlen im Weißen Haus. Da hat er sich eine heftige Diskussion mit einigen Journalisten gegeben, vor allem mit dem CNN-Reporter Jim Acosta. Gestern Abend haben wir schon drüber berichtet hier in Deutschlandfunk Nova. Die PK, die schlägt aber heute noch größere Wellen, denn vor einigen Tagen, da wurde schon über Trump und auch sein Verhältnis zu Fox News diskutiert. Unsere Reporterin Ilka Knigge hat sich die Situation nochmal für uns genauer angeschaut und gibt uns im Deutschlandfunk Nova Update, ein Update zu Trumps Verhältnis. Erstens zu CNN und zweitens zu Fox News. Ilka, also bring doch erstmal alle, die Pressekonferenz gestern nicht gesehen haben, auf den Stand. Also was genau ist passiert? Wie ist es dazu gekommen, dass Jim Acosta jetzt nicht mehr ins Weiße Haus kommen darf zu weiteren Pressekonferenzen?
Diskutiert wird wegen dieser Situation. Jim Acosta von CNN bekommt das Mikro und stellt eine Frage zu Trumps Aussagen über die Flüchtlingsinvasion, wie Trump es nennt. Bei einer zweiten Nachfrage wird Trump patzig und verbietet Acosta das Wort.
I think you should let me run the country. You run CNN. All right. And if you did it well, your ratings would be much better.
If I may ask one other question, are you worried?
That's enough.
Eine Mitarbeiterin versucht dem CNN-Reporter das Mikro zu entreißen und Trump beginnt Acosta persönlich anzugreifen, also verbal.
I'll tell you what, CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN.
Die Diskussion geht dann noch ein bisschen weiter. Ein anderer Reporter bekommt das Mikro und beginnt dann, Jim Acosta zu verteidigen. Der sei ein guter Reporter, sagt er. Jim Acosta steht dann selber nochmal auf und spricht zu Trump und dann legt Trump nochmal nach.
When you report fake news, which CNN does a lot, you are the enemy of the people.
Okay, also wieder sein Fake-News-Argument. Der Grund, warum Acosta keine Akkreditierung fürs Weiße Haus jetzt mehr haben soll, ist aber ein anderer, ne?
Laut Sprecherin Sarah Sanders ist der Grund die Berührung der Mitarbeiterin, die versucht hat, Acosta das Mikro zu entreißen. Der dreht sich so weg von ihr. Sie versucht, an das Mikro ranzukommen. Das hat er in seiner anderen Hand. Und der Arm, in dem er nicht das Mikro hat, berührt ihren Arm. Er sagt dann so, sorry ma'am, haben wir gerade gehört. Und sie geht mit dem Mikro weg. Diese Berührung wäre absolut inakzeptabel, sagt die Sprecherin Sanders. Und nun ist einfach eine riesige Debatte darüber entfacht, ob der Entzug dieser Presseakkreditierung angebracht ist oder hier so ein Übergriff hochkonstruiert wird, um die freie Presse zu beschneiden.
Ist denn sowas, weil wir beide standen gestern Abend da, haben die Pressekonferenz gesehen, mit offenem Mund standen wir da. Ist denn so eine Situation schon mal vorgekommen?
Nein, in Trumps bisheriger Amtszeit ist keinem Journalisten für so ein Ereignis die Akkreditierung fürs Weiße Haus entzogen worden. Und die Reaktionen sind auch wirklich super heftig. Leute finden es krass, so wie wir. Sprecherin Sanders hat ein Video des Moments gepostet. Das ist so verlangsamt und hier sieht es so aus, als würde Acosta wirklich aktiv gegen den Arm der Mitarbeiterin so schlagen. CNN, sein Sender, schreibt auf der Website, diese beispiellose Entscheidung ist eine Bedrohung für unsere Demokratie und das Land verdient Besseres. Jim Acosta hat unsere volle Unterstützung, so die haben also gegengeschlagen. Und das bezeichnet Trumps Sprecherin wiederum als eine widerliche Reaktion CNNs und ein Zeichen für die Missachtung der Regierung und vor allem der jungen Frauen, die für die Regierung arbeiten.
Vor ein paar Tagen, da wurde auch schon über Trumps Verhältnis zu den Medien diskutiert, aber nicht wegen einer Feindschaft, sondern eher wegen einer zu engen Verbindung.
Da geht es um eine Wahlkampfveranstaltung Trumps. Dort hat der Fox News-Moderator Sean Hannity und Moderatorin Jenin Pirro auf die Bühne geholt. Und beide haben so eine große Lobrede auf ihn gehalten. Hier mal die Kurzform.
Promises made, promises kept. Mr. President, thank you.
Everyone you know, your grandmother, your cousin, your kids, even your next door neighbor, if you don't like them, get them out to vote for Donald Trump and all the people who are running for the Republican Party.
Viele haben das als Grenzüberschreitung gesehen und sogar Fox News selbst hat sich davon distanziert und Sean Hannity gerügt.
Trump und die Medien. Zwei Ereignisse während der Midterms haben die Diskussion darüber neu entfacht, wie Trump Medienvertreter behandelt und wie sehr die Reporter sich positionieren dürfen. Zusammengefasst von Ilka Knege aus dem Deutschlandfunk Nova Update Team. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova Update.
Sie haben einen Körper wie aus Stein gemeißelt und zeigen ihn gerne gewinnbringend in die Kamera, wenn sie für Rasierklingen werben oder Softdrinks oder schnelle Autos. Profisportler, ne? Sehen geil aus, halten die Dinger in die Kamera und alles ist super. Eine neue Studie der Uni Harvard hat festgestellt, das bleibt nicht ohne Nebenwirkungen für uns, nämlich die Couch-Netflix-Konsum-Normalo-Männer. Männer zwischen 18 und 32 haben immer häufiger Probleme mit ihrem Aussehen und hecheln zum Teil unrealistisch Idealen hinterher. Depressionen, Alkoholsucht sind mögliche Konsequenzen, heißt es da. Und unsere Reporterin Rebecca Entler hat sich angeschaut, wie es um das Selbstbewusstsein und Körperbild bei uns Männern steht.
Hallo. Hallo. Deutschlandfunk Nova hier. Ich mache eine Männerbefragung. Ja. Findest du die schön?
Ja.
Ja?
Ja. Kann ich nicht beurteilen.
Natürlich finde ich mich schön.
Geht so. Ich bin zufrieden mit meinem Aussehen. Ich bin schön, klingt sehr arrogant.
Okay, die Frage ist vielleicht auch ein bisschen zu direkt. Welcher Mann klagt schon sein Leid darüber, nicht wie Ronaldo auszusehen, irgendeiner dahergelaufenen Reporterin? Also frage ich einen, der sich damit auskennt, nicht nur, weil er ein Mann ist, sondern weil es sein Beruf ist. Uwe Waldmann.
Ich bin psychologischer Psychotherapeut und habe mich vor knapp 2 Jahren auf Männer spezialisiert.
Meine etwas ergebnislose Männerbefragung überrascht ihn wenig.
Ich bin überrascht, wenn Sie es wirklich ausdrücken würden, weil das ist ein Thema, über das man nicht so gerne spricht, aber dass es, sage ich mal, implizit ein Thema ist, das viele Männer beschäftigt, das überrascht mich wenig.
Uwe Waldmann sagt, der Mann unterliegt inzwischen dem gleichen Druck wie Frauen. Das liegt daran, dass soziale Medien wie Facebook oder Instagram in erster Linie mit Fotos funktionieren.
Man zeigt sich, man drückt sich aus über das, was man quasi darstellt und eben auch über den Körper, den man darstellt.
Einer, der auf dem Weg zum Beachbody helfen kann, ist der Personal Trainer Darius Zander. Zu ihm kommen viele junge Männer, die unzufrieden sind und was ändern wollen.
Cristiano Ronaldo ist schon ein Ideal, wo viele wissen, das ist sehr weit weg.
Ja klar, ist ja schön, aber die Frage ist, ob man gewillt ist, so viel Zeit und Schweiß und Energie reinzustecken wie er.
Ich hatte zum Beispiel oft den Fall, dass Leute sagen, ja, ich würde gerne so aussehen wie Daniel Craig, der aus dem Meer kommt bei James Bond.
Ja, da tauchte auf der nasse Daniel, der mit seinem Sixpack eine Runde um den Block schwimmen war. Keine Frage, schön anzuschauen ist er.
denk ich dann nur.
Dieses ideale Bild von einem perfekt trainierten Mann, das haben schon viele im Kopf. Oft ist auch das Thema so Men's Health Cover oder solche Geschichten, also so Fitnesszeitungscover oder so. Das ist schon eine Idealvorstellung, die viele gerne hätten.
Denkst du manchmal nach einem Fußballspiel, boah, ich sollte trainieren gehen, ich muss irgendwie was an meinem Aussehen tun?
Ja, manchmal schon.
Machst du dann irgendwas?
Nein,
überhaupt nicht. Am nächsten Morgen ist alles wieder vergessen.
Genau.
Die sind sich aber gar nicht im Klaren, dass sowas eben ein Fulltime-Job ist. Also dann ordnest du 24 Stunden deines Lebens und deines Alltags dem Körper unter.
Und weil außer Profisportler kaum jemand das Commitment hat, alles dem perfekten Körper unterzuordnen, bleibt bei einigen nur der Frust, der aufkommt, wenn man sich mit denen vergleicht.
Und sobald dieser Vergleich negativ ausfällt, wird es wahrscheinlich so sein, dass er sich schlecht fühlen wird und er viel Scham empfinden wird. Und das wiederum kann schnell zu Depressionen führen oder eben auch zu exzessivem Trinken.
Das sind die Extremfälle, die sich aber laut der Harvard-Studie häufen.
Ey, ganz okay aussehen reicht nicht mehr so. Und das finde ich eher die Veränderung und teilweise vielleicht auch, wer hat mich gesagt, ein bisschen erschreckend.
Ja, es ist erschreckend. Denn rein statistisch gesehen sehen die meisten Männer durchschnittlich gut aus. Frauen übrigens auch. Und das ist auch vollkommen okay so.
Ich mache alle paar Minuten eine Diät. Aber ich halte nur immer so eine halbe Stunde aus. Und dann muss ich was essen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der UNO-Migrationspakt. Ein Begriff, der seit neuestem wieder in den Nachrichten rumwabert. Mitte 2016 eigentlich schon beschlossen, dass die UNO so ein Abkommen erarbeiten will. In 2017 haben sich die USA bereits zurückgezogen. Vor ein paar Tagen hatte Österreich angekündigt, dabei nicht mehr mitzumachen. Und nach mehreren Verschiebungen ist über das Thema heute im Bundestag gestritten worden. Gudula Geuter aus dem Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio. Also wir sollten erstmal generell klären, was genau der Migrationspakt bewirken soll. Also wofür ist er da?
Na, es geht darum, zum ersten Mal überhaupt eine internationale Vereinbarung, einen Rahmen für Migration in größerem Stil zu geben. Dabei geht es um Migration insgesamt. Das heißt, es geht um Flucht, aber es geht nicht nur um Flucht. Und gerade wenn wir darüber reden, wäre ein Pakt gar nicht so dringend nötig, weil mit der Genfer Flüchtlingskonvention schon grundlegende Regelungen existieren, sogar in viel verbindlicherer Form, als das jetzt gemeint ist mit diesem anderen Pakt. Das heißt, es geht um ein Rahmenwerk zur Migration, das umfasst ganz vieles. Es geht um Grenzsicherung, um Bekämpfung von Schleuserkriminalität, darum, dass die Herkunftsstaaten verpflichtet werden sollen, Pässe auszustellen. Es geht um Mindeststandards von Rechten für Migranten auch, also zum Beispiel Zugang zu Gesundheitsversorgung, zu Grundleistungen. Aber so wie das formuliert ist, geht es da nicht etwa darum, dass jetzt jeder Sozialhilfe kriegen soll, sondern es geht um einen Schutz vor Diskriminierung, zum Beispiel wegen Herkunft, Geschlecht, Religion und so weiter. Und das heißt aber nicht, dass man nicht nach dem Migrationsstatus unterscheiden dürfte. Also man merkt schon, das ist ziemlich basic, was da vereinbart wird.
Aber die Umsetzung des Ganzen ist ja rechtlich nicht bindend. Also wie ernsthaft das Ganze umsetzen, vor allem wenn auch Länder, große Länder wie die USA, aber auch Ungarn, Österreich angekündigt haben, nicht mitzumachen.
Na, das kann so sein im Völkerrecht. Das ist erstmal die erste Basis, die hier geschaffen werden soll. Man muss dann sehen, wie sich das auch völkerrechtlich weiterentwickelt. Und auch Absichten können ja im diplomatischen Verkehr schon mal viel sein. Es gibt dann auch regelmäßig Überprüfungen und Berichte dazu, was nicht direkt rechtlich, sondern politisch wirkt. Die AfD hat heute den österreichischen Kanzler Kurz zitiert, der fürchtet, dass über Gerichtsentscheidungen dieser Pakt Eingang auch ins nationale Recht finden könnte. Das halte ich durchaus für möglich. Das würde aber aus deutscher Sicht keine neue Situation bedeuten, weil eben die Rechte, die Migranten da gegeben werden, in Deutschland längst umgesetzt werden. Dass einzelne Länder nicht mitmachen, auch das ist eben so im Völkerrecht. Es gibt wenige Vereinbarungen, wo alle mitmachen.
Du hast die AfD erwähnt. Heute Vormittag hat die Partei im Bundestag quasi diesen Migrationspakt auf die Tagesordnung gehievt, damit darüber debattiert wird. Die Partei lehnt das Regelwerk ab. Wie stehen die anderen Parteien im Bundestag zum Migrationspakt?
Auch die anderen sind nicht alle begeistert, aber alle außer der AfD finden die Idee grundsätzlich gut, ein solches Regelwerk zu schaffen. Der Linkspartei geht es dann nur nicht weit genug. Sie hätte, das hat Sevim Dardelen heute gesagt, gern noch Regelungen gegen Waffenexporte und anderes drin gehabt, um Fluchtursachen weiter zu bekämpfen. Ansonsten haben alle den Pakt verteidigt, außer der AfD, also Union, SPD, FDP, Linke, Grüne, mit verschiedenen Schwerpunkten. Die Grünen wollten, dass möglichst viele der Vorgaben möglichst in deutschen Gesetzen landen. Die Redner der CDU haben vor allem dagegen betont, dass es für Deutschland eben darum gehe, dass andere Länder sich an diese Regeln halten, sodass der Migrationsdruck nach Deutschland sinkt. Aber außer der AfD hat den Pakt keine Fraktion in Frage gestellt.
Jetzt habe ich bei der NZZ online einen Kommentar gelesen diese Woche. Da steht sinngemäß sowas drin, dass sich ja mittlerweile die Zeiten geändert haben und die Bereitschaft, die Migration als Tatsache hinzunehmen, im gegenwärtigen politischen Klima in Europa und den USA nicht mehr so da ist. Und es wird gesagt, naja, vielleicht will man hier einfach nur etwas zu Ende bringen, was man mal vor 2 Jahren gestartet hat, ohne auf die Wahlergebnisse der letzten Monate zu sehen und die Stimmung der Menschen der westlichen Welt zu achten. Kannst du das nachvollziehen?
Nee, das kann ich nicht ganz nachvollziehen, denn wie gesagt, es geht nicht nur um Flüchtlinge. Es geht nicht um eine Verpflichtung zur Aufnahme von Flüchtlingen. Da ist eben tatsächlich die Genfer Flüchtlingskonvention viel deutlicher, geht viel weiter. Es geht aber um ein wachsendes Phänomen, mit dem auf sehr lange Zeit die Welt umgehen müssen wird, ob einem das nun gefällt oder nicht. Es geht also nicht darum, etwas zu fördern. Es geht darum, Regeln für etwas zu schaffen, weil eben ein internationales Phänomen, das viele Staaten betrifft, mit Regeln immer einfacher zu handhaben ist als ohne. Die UN-Sonderbeauftragte für Migration, die kanadische Juristin und frühere Menschenrechtskommissarin Louise Arbour, hat dazu heute gesagt, der Vertrag fördert Migration nicht, er verhindert sie nicht, er anerkennt, dass sie eine Realität ist. Und darum geht es.
Der Migrationspakt der UNO, heute Thema im Bundestag gewesen. Infos von Gudula Geuter aus dem Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio in Berlin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vieles ist möglich heutzutage. Wir haben das Jahr 2018. Das ist auch gut so, dass vieles möglich ist. Männlich, weiblich, divers. Also sein Geschlecht im Pass darf man ja unter bestimmten Bedingungen tatsächlich ändern lassen mittlerweile. Mit dem Geburtsdatum sieht das etwas anders aus. Ganz schön scheiße findet das ein Niederländer namens Emile Rattelband. Der will ein anderes Alter haben im Pass sozusagen. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Ilka Knigge. Warum will er sein Geburtsdatum im Pass ändern lassen?
Er fühlt sich diskriminiert und er sagt, mit einem jüngeren Alter im Pass hätte er bessere Jobchancen und auch bessere Chancen auf Dates bei Tinder.
Also ageist people, Leute, die einen nicht einstellen, weil man zu alt ist oder die einen nicht daten wollen. Er will jünger sein. Wie viel jünger?
20 Jahre. Er will sein Geburtsdatum vom 11. März 1949 auf den 11. März 1969 ändern lassen. So sagt er, wäre er weniger eingeschränkt, er könnte ein neues Haus kaufen, ein anderes Auto fahren oder auch mehr arbeiten.
Das ist tatsächlich auch so. Ne? Kredite kriegst du ab einem gewissen Alter auch nicht mehr, also ein Darlehen. Ein bisschen was ist dran an dieser Sache. Wie stehen denn seine Chancen, dass es klappt?
So mittel, würde ich jetzt mal schätzen. Rattelband hängt sich aber voll rein. Der hat den Staat verklagt und hat sogar erreicht, dass sein Fall wahrscheinlich in den nächsten 4 Wochen vor dem Amtsgericht in Arnheim verhandelt wird. Er zieht also gerade einiges an Aufmerksamkeit auf sich. Und es wird dann nun jetzt auch schon diskutiert, ob er das Ganze nicht nur macht, weil er sich in die Medien rücken will. Er ist nämlich so eine Art Z-Promi. Er hat einige Motivationsbücher geschrieben und in den 90er Jahren die RTL2-Show Chaka, du schaffst es moderiert.
In der
er Leuten ihre Neurosen austreiben wollte.
Chaka! So damals noch braunhaariger, im Anzug, durchtrainierter Typ.
Ja, ist er jetzt nicht mehr. Graue Haare.
Graue Haare. Alter, mach mich jünger vom Pass her. Die Infos von Ilka Knigge aus dem Deutschlandfunk Nova-Team. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Europa muss den Menschen zurückgegeben werden. Mit diesem Motto ist Manfred Weber, 46 Jahre alt, von der CSU heute Morgen nach Helsinki geflogen, um als neuer EVP-Spitzenkandidat gewählt zu werden, was ihn in die Pole-Position zur 2019er Wahl zum EU-Kommissionspräsidenten bringen würde. Hier ist Deutschlandfunk Nova, das Update. Wir fragen uns, wer ist eigentlich Manfred Weber? Die EVP erstmal. Also das ist ja ein Zusammenschluss von christdemokratisch-konservativen europäischen Parteien bei der EU. Die sitzen da zusammen und die rund 720 Delegierten haben Manfred Weber dann auch mit fast 80% der Stimmen gewählt. Ist ein CSU-Mann, der, wie viele sagen, neue Hoffnungsträger für das höchste politische Amt in Brüssel, also durchaus wichtig für uns alle. Ralf Siener, Korrespondent für uns in Brüssel. Wie überraschend war der Sieg von Manfred Weber?
Also er war erwartet worden, war überhaupt nicht überraschend, aber die Höhe, dass er nun so viele Prozent kriegte, 79, also fast ein sozialistisches Ergebnis für einen CSU-Mann, das hat dann doch verblüfft. Also Alexander Stubb, sein Kontrahent, der ist da wirklich abgeschmiert, obwohl der Triathlet ist, durchtrainiert, charismatisch, alle Sprachen der Welt spricht. Aber gegen Manfred Weber hatte er keine Chance. Man muss eins wissen, Manfred Weber war mal Gitarrist und hat mal in einer Band gespielt, die hieß Peanuts, und das hat ihn irgendwie stark gemacht. gemacht.
Er hat ja auch einen großen Unterstützer in Horst Seehofer. Wer genau ist denn dieser Manfred Weber?
Manfred Weber ist ein großer Versöhner und er ist sehr bescheiden. Man kann sich auf ihn verlassen, er trickst nicht rum. Das ist im Politikgeschäft nicht so oft. Und ich habe mal einen getroffen, der war bei den Koalitionsverhandlungen für die berühmte Jamaika-Koalition in Berlin dabei. Und da war auch Weber mit von der Partie und der hat am Europakapitel geschrieben. Und der andere war ein Grüner und der hat hinterher gesagt, der Weber, der war richtig klasse. Der war so begeistert europäisch, mehr als die Merkel, mehr als der Lambsdorff. Und es war richtig klasse, mit dem zusammenzuarbeiten. Wohlgemerkt hat ein Grüner gesagt. Also ein höheres Prädikat kann es für Weber kaum geben, dem es ja darum geht, die verschiedenen Flügel in Europa irgendwie zusammenzuhalten.
Jetzt hat Manfred Weber das höchste politische Amt vor Augen. Nächstes Jahr wird er dann von der Europäischen Volkspartei ins Rennen um den EU-Kommissionspräsidentenposten geschickt. Was hat der Mann dann für Visionen für die EU, wenn die Leute ihn dann lassen?
Heute hat er das in seinem unnachahmlichen Weber-Englisch so formuliert.
I want to have an Europe which is respecting the interests of the citizens.
Ja, also irgendwie die Bürger, die will er anhören, die will er zu Wort kommen lassen und auch die, die ihm eigentlich nicht so gefallen. Zum Beispiel sein Parteifreund Viktor Orban aus Ungarn, den will er erstmal in der Parteienfamilie der Konservativen belassen. Also er hat so eine Pädagogik der Inklusion. Naja, und er ist auch nicht völlig chancenlos, vielleicht Juncker-Nachfolger zu werden.
Wir erinnern uns, als es dann Juncker damals wurde, da hieß es oft, oh, okay, also Vorgänger Jean-Claude Juncker, da dachte man am Anfang, dieser alte, grauhaarige, weiße, konservative Mann, wieso der auf dem Posten des EU-Kommissionspräsidenten, was hat der denn noch für Visionen? Aber es wurde ja dann doch ganz unterhaltsam mit ihm die vergangenen 4 Jahre, kann ja bei Weber auch passieren.
Das könnte bei Weber auch passieren. Also Juncker zum Beispiel ist ja von Trump ins Weiße Haus eingeladen worden und hat ihn da richtig zusammengestaucht und gesagt, Donald, wenn du glaubst, du kannst uns hier behandeln wie Mexiko, dann vertust du dich und mit Strafzöllen überziehen, dann werden wir uns wehren. Das hat erstmal zumindest für ein paar Monate gewirkt. Also auf Weber kann da einiges zukommen. Ob er das Standing hat, das wird das Spannende. Irgendwie hat er immer so ein bisschen was von einem verklemmten Konfirmanden, der ganz lieb ist an sich, aber er kann sich ja noch entwickeln.
Manfred Weber von der CSU ist jetzt EVP-Spitzenkandidat, hat also damit die Chance, als erster Deutscher seit 50 Jahren an die Spitze der EU zu kommen. Die SPD sagt, Weber sei eher so ein schwacher Kandidat. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel hat gratuliert.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Dieses Bärenvideo, das haben viele von euch diese Woche gesehen. Eine Bärenmama und ihr Bärenbaby klettern einen riesigen schneebedeckten Hang hoch. Das Bärenbaby rutscht immer weiter ab, gibt aber nicht auf, bis es irgendwann nach zig Versuchen oben bei der Mama ankommt. Das ist sehr süß mit anzusehen, aber es ist natürlich auch so, dass es eine Menge Kritik gab, denn aufgenommen wurde das Video mit einer Drohne und als das Bärenbaby es fast geschafft hat, zoomt diese Drohne ganz nah ran, also fliegt auch nah ran und man kann richtig sehen, wie das Bärenbaby und die Mutter sich dadurch erschrecken und das Bärenbaby wieder zig Meter weiter nach unten stürzt. Rolf Steinmann ist Tierfilmer, unter anderem für die BBC und National Geographic und ihn fragen wir heute Abend mal, wie so seine Erfahrungen sind mit solchen Situationen. Hallo!
Grüß dich.
Das ist ja ein Dilemma, ne? Du willst einerseits nah ran, um sehr gute Bilder zu haben, aber andererseits will man die Tiere ja auch nicht verschrecken. Wie gehst du damit um?
Wenn ich jetzt als Tierfilmer mir das Video anschaue, dann frage ich mich sofort, wie kam es überhaupt zu der Situation, dass die Bären da diese Steilwand versuchen hinaufzuklettern? Da ist ja schon mal die erste Frage, klettern die da hoch, weil die sozusagen auf der Flucht sind?
Hm.
Dann schaut man sich die Drohne an, also den Drohnenflug. Und es ist total klar ersichtlich, dass die Bärenmutter auf die Drohne reagiert, besonders da in dem Moment, wo das Jungtier fast den Aufstieg schafft und der Drohnenoperator dann da noch mit der Drohne irgendwie versucht, noch näher zu kommen, ziemlich abrupt. Und die Bärenreaktion ist ja natürlich völlig unnatürlich. Das hat mit natürlichem Verhalten gar nichts zu tun. Da ist es für mich als Tierfilmer natürlich schon, ja, irgendwie finde ich das nicht schön, sowas mir anzuschauen.
Aber wenn du an deine Dreharbeiten denkst, wie gehst du respektvoll mit den Tieren um?
Ja, also erstmal drehe ich keine Tiere mit Drohnen, also generell nicht, weil es ist ja völlig unmöglich, mit einer Drohne ein Tier beim nicht zu stören. Ich würde das nie machen. Eine Drohne ist ja meistens recht klein. Du kannst keine langen Teleobjektive verwenden. Das heißt, du benutzt eher Weitwinkelobjektive. Das heißt, wiederum, du musst nah an das Tier ran und dadurch wirst du es stören. Es gibt ja große, komplexe Stabilisierungssysteme, mit denen man also mit den größten Teleobjektiven arbeiten kann. aber das ist dann nicht verbunden mit einer Drohne, sondern einem Helikopter oder halt einfach größeren Vehikeln.
Bist du dann in solchen Zelten, damit die Tiere dich auch nicht sehen, also stationär, wartest einfach stundenlang auf die perfekte Aufnahme?
Das hängt ab von der Tierart. Also es gibt Tiere, die kann man nur vom Tarnzelt drehen. Viele Vögel beispielsweise, die man einfach anders gar nicht filmen kann, weil die einfach zu scheu sind. Es gibt aber auch Tiere wie Pinguine, die ohne den Menschen sich entwickelt haben in der Antarktis oder jetzt beispielsweise in der Antarktis und die überhaupt nicht ängstlich auf Menschen reagieren. Da musst du dann schon wirklich nah ans Nest gehen oder so, dass du überhaupt eine Reaktion beobachten kannst. Dadurch hängt, wie du ein Tier filmst, immer von der Spezies ab.
Jetzt ist es so, wenn man diesen kleinen Bären sieht, da möchte man ja fast helfen. Hast du auch schon mal beim Filmen gedacht, oh, da würde ich jetzt am liebsten eingreifen?
Ja, tausendfach. Zum Beispiel habe ich dieses Jahr im Winter auf einer der nördlichsten Inseln der Welt Polarwölfe gefilmt, die im tiefsten Winter Moschusochsen gejagt haben. Und dabei konnten die Wölfe bei minus 45 Grad ein Moschusochsenjunges isolieren. Also da, ich glaube, als normaler Mensch hat man da immer ein Mitgefühl, weil es einfach brutal ist und emotional. Und es macht auf jeden Fall keine Freude, sich das anzuschauen bzw. zu filmen, da man halt sieht, wie so ein Jungtier da brutal zu Tode kommt. Gleichzeitig weiß man, die Wölfe brauchen bei den Temperaturen halt auch was zu essen, weil sonst würden sie erfrieren. Ich habe ganz viele Situationen, wo ich überhaupt nicht emotional unbeteiligt bin, sondern am liebsten einschreiten würde, aber macht man halt einfach nicht.
Rolf Steinmann, Tierfilmer für die BBC und National Geographic hier bei uns in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wer arm ist, der bleibt arm. Das ist das traurige Ergebnis eines Verteilungsberichts, den das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der Hans-Böckler-Stiftung kürzlich veröffentlicht hat. Deutschlandfunk Nova ist hier. Individuelle Geschichten wollte dazu jetzt der Journalist Christian Baron hören und er hat den Hashtag unten ins Leben gerufen. Ilka Knigger aus unserem Team. Christian Baron ist selbst nicht aus einer reichen Familie, hat also auch selbst erstmal seine Geschichte erzählt. Wie war sein Weg?
Christian Baron schreibt in der Zeitung Der Freitag, dass er selbst aus einer Familie kommt, die Sozialhilfe bezogen hat und dass er auch immer wieder mit sozialer Diskriminierung zu kämpfen hatte. Auf Twitter schreibt er dann auch noch dazu, dass ich Journalist werden konnte, lag nicht an Talent. Es lag daran, dass ich Schulden in Kauf nahm, Unsicherheiten aushielt und die richtigen Leute traf.
Und der Hashtag unten trendet. Was schreiben die Leute?
Nikolas schreibt zum Beispiel, meine Mutter, die im Jobcenter von einer Mitarbeiterin über viele Minuten lang nur beschimpft wird, für die Dinge, für die sie nichts kann. Sie sitzt weinend da, ist am Boden zerstört und ich als kleines Kind sitze regungslos neben ihr. Hashtag unten. Oder Derek Dechner schreibt zum Beispiel, unten ist, wenn deine Mutter geerbten Schmuck verkaufen muss, um dein Abiballkleid zu bezahlen. Lesen im Dunkeln schreibt, Bewerbung auf bestes Gymnasium in der Stadt, mein Schnitt 1,0. Schulleiter sagt nach 5 Minuten Gespräch sehr deutlich, er glaube nicht, dass wir hier in seiner Schule an der richtigen Adresse sind. Und einen habe ich noch, den fand ich sehr berührend. Solidarische Grüße schreibt, der Schrecken, als der Klassenlehrer uns bittet, unser Weihnachtsgeschenk in der Klasse vorzustellen. Da ich keins hatte, lieh mir ein Freund sein Spielzeugauto, das mir wie purer Luxus vorkam. Noch heute fühle ich mich wie ein Blender, wenn ich zu teure Kleidung trage.
Der Hashtag unten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.